Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus St. Petersburg zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Donnerstag, dem 19. Juni 2025. St. Petersburg ist nicht nur eine unglaublich schöne Stadt, sondern auch faszinierend natürlich von der Geschichte her, dieses Venedig oder Amsterdam des Nordens. Hochinteressant. Ich habe mich gestern lange beim Abendessen mit einem russischen Historiker und Politologen unterhalten. Er hat mir viel Wissenswertes berichtet, zum Beispiel, dass der russische Zar Peter der Große eigentlich ein Verrückter gewesen sei. Er habe probiert, hier in St. Petersburg eine Art Venedig, ein Amsterdam des Nordens aus dem Boden zu stampfen, trotz schwierigen Geländebedingungen. Und der Wille sei allerdings ganz extrem vorhanden gewesen, unabhängig davon, wie viel es kosten würde, wie viele Menschen sterben würden, um hier Kanäle anzulegen und so weiter, habe Peter der Große gewirkt. Und gewütet. St. Petersburg übrigens auch die Heimatstadt des russischen Präsidenten Putin. Doch er selber habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem St. Petersburg. Warum? Weil er eben in den 90er Jahren hier in der Stadtregierung wirkte mit dem damaligen Bürgermeister Sobchak. Und das sei die Zeit gewesen, als vor allem St. Petersburg noch viel stärker als Moskau von kriminellen Banden regiert worden sei. Und diese Auseinandersetzung mit den Mafia-Clans gewissermaßen eine Art Bürgerkriegssituation der Rechtlosigkeit, die habe Putin nicht sonderlich eingenommen für St. Petersburg. Er sei also kein typischer Vertreter der Stadt. Die Mentalitätsunterschiede zwischen den Moskauern und den St. Petersburgern werden so geschildert, die Moskauer seien viel schneller, sie seien in dem Sinn ehrgeiziger, zielstrebiger, geschaffiger. In St. Petersburg sei der Lebensrhythmus etwas tiefer. Ich kann das verstehen, wenn man so einem sommerlichen Abend durch die Stadt schlendert oder fährt, dann sieht man auf den unzähligen Kanälen viele Schiffe, auch Aussichtsschiffe unterwegs. Es gibt zahlreiche Restaurants, eine fast idyllische Kulisse. Wir haben zu Abend gegessen in einem sehr, sehr schönen Restaurant, in einem Hochhaus mit Blick auf den Panzerkreuzer Aurora aus dem Ersten Weltkrieg. Die Aurora spielte eine bedeutende Rolle in der russischen Geschichte, denn von dort aus, von diesem Schiff aus, das jetzt da fest verteut ist, auch als Aussichts- und Anziehungspunkt touristisch verwertet wird, von dieser Aurora ging damals der Sturm aufs Winterpalais aus. Und darüber habe ich ja berichtet in meiner spontanen Spezialserie über die Geschichte von St. Petersburg. Ich habe Ihnen bereits den Winterpalast vorgestellt. Vermutlich haben meine Kollegen, ich habe es jetzt noch nicht genau kontrolliert, nein, ich habe es noch nicht zur Kenntnis nehmen können, vermutlich haben meine Kollegen auch die Sendung über die Kasaner Kathedrale schon ausgestrahlt, so eine Weihestätte des russischen Widerstands gegen Napoleon. Und im Laufe des heutigen Tages sollte dann noch meine Sendung über die Auferstehungskirche oder auch Blutkirche genannt auf den Sender gehen. Die Blutkirche ist dort errichtet worden, wo Zar Alexander II. Ermordet wurde, einem Attentat zu Opfer fiel am 1. Mai 1881. Der Reformer, der einigen zu weit ging und anderen zu wenig weit. Ich habe da allerdings noch einen Fehler hineinprojiziert. Ich habe gesagt, Alexander II. Habe den Krimkrieg verloren und sei deshalb abgestraft worden. Er ist vielleicht indirekt auch dafür abgestraft worden, denn seine Reformen waren ein Resultat des verlorenen Krimkriegs Russlands, damals vor allem gegen die Briten. Da war aber sein Vater Nikolai oder Nikolaus der Erste ausschlaggebend. Nikolai der Erste wird übrigens als Vorbild des russischen Präsidenten Putin geschildert, nicht aber Peter der Große, wie das bei uns jeweils in den Medien verbreitet wird. Also ein Hinweis noch, wenn Sie Zeit haben, wenn Sie Interesse haben, würde ich Ihnen das dringend ans Herz legen. Schauen Sie meine Berichte auch aus der Stadt an, die vielleicht ein Gefühl vermitteln können, wie europäisch dieses St. Petersburg natürlich geprägt wurde. Und ich werde auch laufend die Eindrücke, die ich da sammle, am Rande des St. Petersburger Wirtschaftsforums einarbeiten. Noch ganz kurz zum Wirtschaftsforum. Das ist eine riesige Veranstaltung auf einem Messegelände mit zahlreichen Pavillons. Da präsentiert sich die russische Wirtschaft von ihrer vitalen Seite. Und man könnte meinen, dass es da gar keine Wirtschaftssanktionen aus dem Westen gibt. Allerdings, diese Wirtschaftssanktionen sind schon spürbar. Und mit den Russen, mit denen ich mich unterhalten habe im Rahmen der Konferenz, wird dann schon auch kritisch vermeldet, dass das eine Katastrophe sei, natürlich jetzt da die ganze Entwicklung um die Ukraine, eine Katastrophe allerdings, die eben auch vom Westen angerührt worden sei. Und ich werde dann vielleicht auch im Verlauf dieser Sendung oder auch anderer Beiträge noch etwas näher darauf hinweisen und darauf zu sprechen kommen, wie denn dieser Ukraine-Krieg beurteilt wird, auch von ja, differenziert argumentierenden Intellektuellen, die man hier trifft. Es nicht von den eigentlichen, wie sie bei uns genannt werden, Propagandisten der russischen Regierungen, wie etwa Solowjow oder Alexander Dugin, da der Historiker und Philosoph, der übrigens auch kritisch gesehen wird hier in St. Petersburg von einigen Konferenzteilnehmern. Also neben dieser eigentlichen Messe der Wirtschaft gibt es auch zahlreiche Veranstaltungen, wie am World Economic Forum, Tagungen, Konferenzen, Panels, Diskussionen. Und am Freitag wird dann auch der russische Außenminister Lavrov erwartet, sowie der Staatspräsident Wladimir Putin. Allerdings nicht im so kleinen Rahmen wie damals an der Waldai-Konferenz in Sotschi im letzten Jahr, wo ich auch dabei war, sondern da wird das Plenum dann am Freitag vor Tausenden von Zuschauern, von Besuchern in einer dieser Messehallen stattfinden. Also St. Petersburg, hochinteressant für mich, jetzt auch lehrreich. Nach über 30 Jahren bin ich zurück in dieser Stadt. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Weltwoche. Golfturnier, das vierte Weltwoche Open. Melden Sie sich an. Am Donnerstag, dem 10. Juli 2025, treffen wir uns in Andermatt. Und wenn Sie nicht Golf spielen können, sind Sie trotzdem qualifiziert, hervorragend qualifiziert für diese Veranstaltung. Das geht ja nur am Rande um Golf, wobei wir haben auch für profimäßig sich betätigende Golfspieler dann ein Turnier mit sehr guten Golf-Cracks, die dann dort zugange sind. Die Anfänger können an einem Anfängerkurs teilnehmen, da lernt man den Schläger zu halten und ein paar Schläge auch auszuführen. Es gibt ein wunderbares Abendessen im Geist der Weltwoche der Völkerverständigung und der freien Meinungsäußerung. Das vierte Weltwoche Golf Open, Donnerstag, 10. Juli. Das ist doch ein schöner Einstieg in die Sommerferien. Und melden Sie sich an www.weltwoche.ch/golf, www.weltwoche.ch/golf, mit wunderbaren, auch gastronomischen und touristischen Attraktionen, unter anderem im The Jetty Andermatt oder aber im Hotel Radisson. Da sind für uns zu guten Konditionen Zimmer reserviert. Was sind die Themen des Tages? Was sind die Schlagzeilen aus schweizerischer Sicht? Geburtstag heute übrigens, herzliche Gratulation an Václav Klaus, der eminente liberal-konservative Staatsmann in Tschechien, unter anderem Ministerpräsident und Staatspräsident gewesen, intellektueller Wirtschaftsprofessor, Widerstandskämpfer gegen die Kommunisten, eine ganz große liberal-konservative Stimme aus Europa. Heute Geburtstag und ich habe eine große, auch persönliche Verbundenheit mit Präsident Václav Klaus. Er ist ja auch als Publizist regelmäßig in der Weltwoche tätig. Ich schätze ihn unglaublich. Und sein Urteilsvermögen, seine Weisheit, sein Realitätssinn, auch sein Humor, immer etwas melancholisch eingeprägt, eben nicht von Illusionen und Naivitätsanflügen angekränkelt, eine ganz große Erscheinung, eine ganz große Persönlichkeit der europäischen Politik. Alles Gute zum Geburtstag an Václav Klaus. Die EU will ab 2028 kein russisches Gas mehr importieren, so der Entscheid der EU-Kommission. 2024 machten die russischen Gaslieferungen knapp 19% der Importe aus. Auch die Schweiz würde betroffen sein, wenn das dann schlussendlich durchkommt, weil sie Gas indirekt aus Russland bezieht und jetzt dann Preissteigerungen erleben wird. Der Vorschlag muss noch vor das EU-Parlament und von 15 der 27 EU-Staaten bzw. 65% der Gesamtbevölkerung akzeptiert werden, gewissermaßen angenommen werden, um dann tatsächlich in Kraft zu treten. Die Schweiz hat keine direkten Verträge mit Russland, bezieht aber von Deutschland oder über Deutschland und Frankreich russisches Gas. Bald drohen Knappheit und teure Energie auch hierzulande. Diese Sanktionen, dieser Sanktionskrieg ist ein Schuss ins eigene Knie. Diese Sanktionen gehen nach hinten los. Und ich sage es jetzt mal ganz drastisch, die Schweiz ist auch selber schuld, dass sie da hineingezogen wird. Ich meine, wenn man so blöd ist, sich an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland zu beteiligen, sich da einfach hineinziehen lassen, die Neutralität preiszugeben, ja, dann muss man halt mit Vergeltung rechnen, beziehungsweise man hat dann mit den Konsequenzen der eigenen Politik zu rechnen. Und das sind hier Konsequenzen der eigenen Sanktionspolitik. Russland, wir haben hier das schon öfters gesagt, ist zu groß, um boykottiert zu werden. Es bringt nichts. Und die ganze Sanktionswaffe, auch die generelle Ukraine-Politik, vor allem auch der Europäischen Union, beruht auf einer falschen Analyse der ganzen Gesamtlage, der Ursachen dieses Krieges. Das ist keine Rechtfertigung dessen, dass da kriegerische Handlungen getätigt werden, aber man muss sehen, dass eben auch der Westen ganz massiv Anteile und auch Mitverantwortung, Anteile der Schuld trägt und Mitverantwortung übernommen hat, um eben dieses Debakel letztlich heraufzuführen, da jetzt also die Schweiz möglicherweise, wenn das dann durchkommen sollte, wovon ich ausgehe, auch mit betroffen von dieser Preisexplosion dann bei der Energie. Ein Selbstschädigungswirtschaftskrieg gegen da die Atommacht Russland. Egerkinger Mord erschüttert die Schweiz. Ein 41-Jähriger hat seine Ex-Frau und deren Eltern getötet. Er habe die Scheidung der Frau nie akzeptiert. Seine Ex lebte glücklich mit dem gemeinsamen 8-jährigen Sohn und einem neuen Partner und dessen Kind. Auch die beiden Eltern der Frau in Hegendorf wurden vom Mann ermordet. Er stellte sich nach dem Dreifachmord der Polizei. Es soll ständig Streit um den Sohn gegeben haben. In den Medien ist bei Täter von einem Schweizer die Rede. Welche Art Schweizer wird sich vielleicht noch zeigen. Der Ständerat hat die Neutralitätsinitiative der SVP diskutiert, welche die Neutralität in der Verfassung konkretisieren will. Laut NZZ können die SVP-Ständeräte mit Unterstützung des Zürcher SP-Manns Daniel Josic rechnen. Bemerkenswert ist immerhin die Haltung des sogenannten Sonderbunds, also einer losen Vereinigung eher konservativer Mitte-Ständeräte. Er will einen Gegenvorschlag und der St. Galler Benedikt Würth möchte, dass Volk und Stände über so etwas Wichtiges wie die Neutralität befinden. Nach ihm soll es in der Verfassung heißen, ich zitiere, die Schweiz ist neutral, ihre Neutralität ist immerwährend und bewaffnet und weiter, der Bund nutzt die Neutralität, um die Unabhängigkeit und Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten, Konflikte zu verhindern oder zur Lösung von Konflikten beizutragen. Er steht als Vermittler zur Verfügung. Zitat Ende. Das weicht zwar der Frage der Wirtschaftssanktionen aus. In der Neutralitätsinitiative kommt ja das Wort der umfassenden Neutralität zur Sprache. Das heißt nicht nur militärische Neutralität, sondern eben auch wirtschaftskriegerische Maßnahmen werden da entsprechend erwähnt und eben ausgeschlossen, damit sie die Neutralität nicht tangieren. Das erwähnt wird nicht, aber der Vorschlag von ihm ist besser als gar nichts. Laut einer ETH-Studie hat das Sicherheitsgefühl der Schweizer nachgelassen. Sie sind so pessimistisch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Und wie steht es um die Neutralität bei den Schweizerinnen und Schweizern? Tamedia gibt extra keine Zahlen an. Bald 3,5 Jahre nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine sind immer noch 87% für die Neutralität und 32% wollen einen NATO-Beitritt. 80% befürworten die Armee. Nun, solche Umfragen muss man auch nicht überschätzen. Es kommt immer auf die Fragen an. Und es sind schon auch Veränderungen zu beobachten. Ich habe den Eindruck, dass früher diese Zahlen, die Neutralitäts Begeisterung der Schweizer etwas größer war, aber eben unsere Zeitungen, unsere Öffentlichkeit sind ja voll mit neutralitätsmüden Bekundungen und vielleicht hat diese, wollen wir es kollektive Hirnwäsche nennen, vielleicht hat diese Propaganda auch ihre Wirkung getan. Beide Kammern des Parlaments sind gegen die Volksinitiative Bürgerdienst für alle. Es will aber das Parlament einen Sicherheitsdienst für die Männer einführen, die entweder beim Militär oder beim Katastrophenschutz Dienst leisten müssen. Dieser Katastrophenschutz tritt an die Stelle von Zivilschutz und Zivildienst, die auch mit Bestandesproblemen zu kämpfen haben. Der Nationalrat hat sich zudem für die Abschaffung der Gewissensprüfung entschieden. Nachdem diese abgeschafft worden war, hat sich die Zahl jener, die von der Armee in den Zivildienst gewechselt haben, verfünffacht. Hochinteressant hier die Entwicklungen, nicht überraschend aufgrund der Anreize, die gesetzt wurden. Parlamentsdebatte über die Volksinitiative für einen Klimafonds der SP und Grünen. Dieser soll mit 0,5 bis 1% des Bruttoinlandprodukts gespeist werden, also mit bis zu 9 Milliarden Franken für einen Klimafonds von SP und Grünen. Der Bundesrat lehnt diesen Wahnsinn ab. Mit dem Geld sollten Isolierungen, Wärmepumpen, Solaroffensiven, ÖV und Biodiversitätsprojekte gefördert werden. Es handelt sich vor allem um einen riesigen Selbstbedienungsladen der Linken, die versuchen werden, mit vielen Firmen und Pseudofirmen an diesen der Wirtschaft und den Bürgern entzogenen Topf zu kommen. Das Beispiel eines dreisten linken Politikers gibt der frühere SP-Fraktionschef Roger Nordmann, im Parlament Antreiber von Staatsgeld für den Stahl in Gerlafingen und jetzt bezahlter Berater für eben dieses Stahlwerk. Ja, das sind die Mechanismen, meine Damen und Herren, in der Politik. Man betreibt ein Förderungsprojekt und nachher sind die, die das im Parlament durchgebracht haben, auch die direkten finanziellen Nutznießer. Hat da irgendjemand vom Filz und Korruption gesprochen? Wechseln wir zum nächsten Thema. Das Zürcher Obergericht hat einen 69-jährigen ehemaligen FDP-Gemeindepräsidenten, und zwar von Hettlingen im Bezirk Winterthur-Land, wegen mehrfachen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt, wobei er 15 Monate absitzen muss. Der Treuhänder hat offenbar einer wohlhabenden Kundin Geld und Goldmünzen im Wert von fast 1 Million Franken geklaut. Er wurde des mehrfachen Diebstahls, des Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig gesprochen. Das Gericht glaubte der Version des Täters nicht. Er habe das Geld und die Goldvreneli aus Dankbarkeit erhalten. Die Polizei hat wertvolle 214 Münzen und viele Tausender Noten in Schuhschachteln im Weinkeller des Ex-Gemeindepräsidenten gefunden. Heute übrigens Weltwochetag, die neue Ausgabe erscheint gedruckt. Ich habe sie hier nicht gedruckt in St. Petersburg vorliegend, aber das Cover kann ich Ihnen hier auf meinem iPad zeigen. Eine wunderschöne Hellebarde ist da zu besichtigen, die Hellebarde, Symbolwaffe des schweizerischen Widerstands. Das gefällt mir also, was die Kollegen da aufs Titelbild gesetzt haben, diese Hellebarde. Spitzig, mit der haben wir ja damals die Habsburger abgewehrt. Schweiz, ja oder nein? Der Bundesrat auf dem Weg zur EU-Knechtschaft. Wir beschäftigen uns, David Biener, Marcel Odermatt und ich, mit dem EU-Unterwerfungsvertrag, der ja am letzten Freitag da feierlich enthüllt wurde in Bern und eine Art Gottesdienst bei den Journalisten empfacht hat, allerdings nur beim Kommentariat, bei den Kommentierenden. An der Medienkonferenz waren also die dort Anwesenden sehr, sehr kritisch, davon merkt man wenig. Vielleicht auch deshalb, weil wir von der Weltwoche so kritisch eingefahren sind, dass dann die anderen Medien, das sind so etwas die Konkurrenzmechanismen, fast reflexhaft dagegen gehalten haben. Schweiz, ja oder nein, der Bundesrat auf dem Weg zur EU-Knechtschaft. Wunderschön, diese Hellebarde hier auf dem Titelbild der Weltwoche. Frauen ohne Kinder, Aufstand gegen die Biologie, Fragezeichen. Daniela Niederberger, schön, dass sie hier wieder mal auf dem Titelblatt repräsentiert wird. Ich schätze die Autorin sehr. Frauen ohne Kinder, Aufstand gegen die Biologie, Fragezeichen. Israels gerechter Krieg gegen die Mullahs. Von der Fatwa gegen Rushdie bis zur Atombombe, Blutspur eines Gottesstaats. Pierre Heumann, unser Tel Aviv-Korrespondent, der täglich da in den Schutzbunker muss. Haben gestern mit ihm telefoniert hier aus St. Petersburg. Ja, er ist von diesem Krieg direkt betroffen. Er verfolgt natürlich die Entwicklung im Nahen Osten seit vielen, vielen Jahren, war auch schon öfters im Iran, hat auch über die gesellschaftlichen Entwicklungen in diesem Land gesprochen, mit verschiedenen Exponenten sich unterhalten, wie übrigens auch im Gazastreifen und im Westjordanland. Ein langjähriger, sehr erfahrener Tel Aviv-Korrespondent, der immer auch die andere Seite in seine Berichterstattungen einbezogen hat. Anders als ich ist er kritischer eingestellt gegenüber dem israelischen Premierminister Netanyahu. Ich werde immer wieder kritisiert, dass ich Netanyahu verteidige, aber ja, vielleicht liege ich ja falsch, aber ich versuche Ihnen hier immer wieder meine ehrlichen Eindrücke zu schildern. Wobei im Nahen Osten, muss ich Ihnen sagen, da bin ich dann mit meinem Latein auch des Öfteren am Ende, weil ich ja diesen Regionalkonflikt letztlich für einen biblischen Konflikt halte, der weit, weit zurückgeht in der Geschichte. Und da bin ich einfach, gebe es zu, da bin ich überfordert als Schweizer. Mir fehlt da das Vorstellungsvermögen, mich in diese Geländekammern hineinzudenken, wie ich ganz generell übrigens auch der Meinung bin, dass uns Schweizern, uns Kleinstaatlern, die Fantasie fehlt, uns auch zum Beispiel vorstellen zu können, was es bedeutet, ein Land wie Russland zu regieren oder die Vereinigten Staaten von Amerika. Da muss man auch mit einer gewissen qualifizierten Demut und dem eben Bemühen, mal primär etwas verstehen zu wollen, sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ist Trump ein Faschist? Das ist eine Frage, die durch die Medien geistert. Und da haben wir den Faschismus-Experten Nicholas Farrell gefragt, wie er das interpretiert. Und zuletzt noch diese Meldung, auch interessant: Schweizer Bevölkerung wächst 18 Mal schneller als in Deutschland. Schweizer Bevölkerung wächst 18 Mal schneller als in Deutschland. Von 2000 bis 2023 wuchs die Bevölkerung der Schweiz laut Weltbank um 23,7%, das sind etwa 1,7 Millionen Menschen, von 7,18 auf 8,89 Millionen Einwohner. Damit stieg die Schweizer Einwohnerzahl absolut stärker als jene Deutschlands, plus 1,1 Millionen und relativ sogar 18 Mal so stark wie Deutschland. Auch im Vergleich zu Österreich, Frankreich und Italien liegt die Schweiz klar vorn. Haupttreiber ist die Nettoeinwanderung. Das ist Wahnsinn, meine Damen und Herren. Ein Bevölkerungsplus von fast 24% in gut zwei Jahrzehnten. Ich meine, das ist unglaublich. Und das wird einfach von der Politik viel zu wenig ernst genommen. Wir müssen diese Zuwanderung drosseln. Man kann doch nicht einfach beliebig viele Menschen in ein Land hineindrücken. Das ist absoluter Wahnsinn, meine Damen und Herren, was da passiert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe, wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleibe dran in St. Petersburg, halte Sie da auf dem Laufenden vom Wirtschaftsforum. Merci, bis später.